Ho, 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 darf man jetzt schon gar nicht mehr sagen, weil wir sind jetzt nach Weihnachten, wenn diese Folge rauskommt. Wir sind vor Weihnachten, wenn diese Folge aufgenommen wurde. Und mir gegenüber sitzt eigentlich wie jedes Jahr tatsächlich um die Zeit sozusagen der liebe Professor Dr. Carsten Maungart. Hallo Carsten, grüß dich.
Hallo Colin und willkommen back sozusagen.
Genau. Decoding Brands, eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. Zurück zur Silvesterfolge, weil das haben wir ja jetzt jedes Jahr gemacht. Wir machen ja immer eine Sommerepisode und eine Silvesterfolge. Und die Idee ist natürlich hier das Thema Brückenbau voranzutreiben. Jetzt meine erste Einstiegsfrage bei Carsten, bei dir ist ja auch immer, von wo bist du zugeschaltet? Bist du in Vietnam, bist du in Japan, in Korea oder ganz normal in Deutschland mal zu abwechseln?
Ganz old fashioned in Berlin mit meinem kleinen Studio.
Sehr gut, wunderbar. Dann haben wir das schon mal geklärt. Und jetzt auch meine zweite Einstiegsfrage immer, wie geht's dem Thema Brückenbau? Wie läuft's da?
Ja, das entwickelt sich nach und nach. Also das ist ein mühsames Geschäft, aber wir bauen es ja immer weiter aus. Also von dem Instagram-Kanal ist es ja sozusagen schon lange auf LinkedIn und auch in die Zeitschrift Markenartikel gegangen. Wir haben jetzt im November dann endlich mal das Buch rausgebracht, das so ein bisschen ja so ein haptisches Erlebnis nochmal geben soll, was eigentlich diese Idee ist. Das werden wir jetzt auch ein bisschen sozusagen promoten, nach vorne bringen und werden es im nächsten Jahr dann eben auch noch stärker nochmal in Live-Veranstaltungen machen. Also wir werden da dran bleiben. Es bleibt sozusagen bei Instagram als Hauptkanal. Wir werden das aber nach und nach eben immer weiter ausbauen auf andere Kommunikationsformate.
Sehr schön. Elevator Pitch, was ist Brückenbau?
Brückenbau ist die Idee, wissenschaftliche Markenforschung, die insbesondere aus den Journals kommt, in die Praxis zu bekommen. Und das hat mehrere Funktionen. Das erste ist, man muss die Sprache reduzieren, also man muss die Sprache so einfach machen, dass es funktioniert. Das zweite, man muss die Statistik ein bisschen runterfahren, dass es eben verständlich ist. Das dritte ist, man muss Themen aussuchen, die auch wirklich Relevanz haben, auch für die Praxis. Und das vierte ist, man muss natürlich auch andere Kommunikationskanäle und Mittel verwenden. Ja, das heißt, die Idee ist tatsächlich, Markenwissen aus der Wissenschaft wieder in die Praxis zu bekommen.
Und da bin ich auf jeden Fall großer Verfechter, wie du auch weißt und wie auch in dem neuen Buch auch zu lesen ist auf jeden Fall. Also ich spreche mich da auch ganz stark aus für die Wissenschaft und deswegen bin ich auch immer froh, wenn du da bist und mal ein bisschen einen Schwenk aus der Wissenschaft hier erzählen kannst und praktisch genau praxisorientierten Brückenbau betreiben kannst. Und dazu haben wir uns wieder drei Themen vorbereitet. Wir starten mit einem Weihnachtsthema, ganz bewusst so ein bisschen Rückblick auf die abgelaufene Festzeitsaison sozusagen in diesem Bereich. Dann gehen wir in einen Bereich rein, könnt ihr schon mal gespannt sein, der nennt sich Markenanreicherung, was auch immer das sein mag. Ich weiß es ja schon, aber da könnt ihr auch drauf gespannt sein. Und natürlich kommt keine Folge heutzutage aus ohne das KI-Thema. Auch da könnt ihr ganz gespannt drauf sein. Im Sinne von Carsten, sag noch mal ganz kurz so, Was wird vom Konsumenten gerade noch akzeptiert und was nicht, so in die Richtung ging es, ne? Kann man sagen.
Ja, im Prinzip insbesondere geht es bei den KI-Geschichten um die Frage, wie Konsumenten auf Fehler reagieren. Wenn die KI Fehler macht in der Empfehlung oder in der Darstellung, wird das eigentlich verziehen oder wird es akzeptiert?
Ja, das ist ja ein hochspannendes Thema. Ja, dann lass uns mal einsteigen und wir starten mit einem Weihnachtsthema. In dem Sinne, ho, 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 nochmal ganz kurz erlaubt. Genau, Carsten, wir starten mit dem schönen Thema Adventskalender. Da können wir uns vorstellen, dass einige zu Hause gerade einen oder noch mehrere hatten. Also wir hatten mehrere Adventskalender zu Hause auf jeden Fall. Und das, was ich so wahrnehme, eben tatsächlich eine Riesenchance, um also grundsätzlich tatsächlich Umsatz zu machen, weil diese Dinger verkaufen sich einfach gut, sind auch teilweise echt hochpreisig, muss dazu sagen, wenn ich auch gerade diese ganzen von auch Marken, wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, Kosmetikmarken, Parfümmarken und so weiter, wo du da immer damit gelockt bist oder gelockt wirst, 500 Euro wert und du zahlst dann 70, 80, 120, was auch immer, vielleicht manchmal auch mehr. Das ist natürlich schon ein interessantes Angebot. Aber es gibt natürlich auch die guten alten Schokoladen-Adventskalender auch. Und dazu hast du ein bisschen was zu berichten aus der Wissenschaft. Erzähl mal, worum geht es beim Thema Adventskalender?
Ja, im Prinzip ist das so ein bisschen entstanden, letztes Jahr schon sozusagen, weil ich hatte dann mal 3-4 Marken-Adventskalender zu Hause stehen, weil diese Entwicklung ist doch relativ jung, dass sozusagen jenseits der Schokoladen starke Marken, ob das jetzt aus dem Kosmetikbereich, aus dem Sockenbereich, aus dem Handwerkerbereich, aus dem Erotikbereich Kalender herstellen. Und das ist aus meiner Sicht natürlich eigentlich ein wunderbarer Kontaktpunkt, weil im Prinzip er steht mindestens 24 Tage zu Hause sehr präsent, meistens im Wohnzimmer oder in der Küche rum. man ist alleine in Anführungsstrichen als Kontaktpunkt. Also es gibt vielleicht auch einen zweiten oder dritten daneben, aber man ist eben nicht so wie beim digitalen Kommunikation im Wettbewerb mit 2 Sekunden und dann ist man schon wieder beim nächsten. Und man hat im Prinzip 24 Tage irgendwie die Möglichkeit, die Marke zu darzustellen, zu präsentieren, spannend zu machen, die Geschichte, die Story zu erzählen. Wenn man aber dann sozusagen auch ein bisschen in die Beurteilung reinschaut, die Konsumenten bei Kalendern schreiben, dann kommt halt häufig, dass sie auch enttäuscht sind. Dass sie sagen, okay, das ist langweilig, das war irgendwie 10-mal dasselbe, das war 5-mal dieselbe Creme und ich brauche doch die für die trockene Haut oder für die feuchte Haut. Also das heißt, dann passt das nicht zu der Persönlichkeit. Oder die Socken waren doch irgendwie qualitäts nicht so gut oder waren so schräg, dass sie auch nicht getragen werden. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, dass eigentlich nur kurzfristig Verkaufsförderung gemacht wird, aber langfristig im Prinzip die Marke geschwächt wird. So, und wenn man dann mal ein bisschen reinschaut, fällt auf, es gibt dazu keine Forschung. Es gibt praktisch keine Forschung dazu, obwohl in Deutschland ungefähr 25 Millionen Schokokalender verkauft werden und nochmal ungefähr eine ähnliche Zahl, also insgesamt schätzbar so 40 bis 45 Millionen Kalender, vorgefertigte Kalender verkauft werden, plus eben noch die selbstgemachten und ähnliches, plus noch Firmen, die dann für ihre Firmenkunden diese, also die nicht verkauft werden, sondern ihren Firmenkunden zugeschickt werden. Das heißt, es ist eigentlich ein Riesenmarkt, sehr, sehr breit mittlerweile. Und wir haben uns eben ein bisschen angeschaut, wie die eben aus Markenperspektive wirken und haben das im Prinzip in so 3 Schritte gemacht. Erster Eindruck, also wenn ich den sehe am Regal und da steht drauf, also ich 40 Euro. Das zweite ist, was wir dann als Brand Touchpoint Quality meinen. Das heißt, wir haben dann den Kalender auseinandergenommen, genutzt und dann immer beurteilt, ob die Usability hoch ist. Also kann ich ihn öffnen, sehe die Sachen gut verpackt, finde ich die Nummern beispielsweise. Das ist so Usability. Das zweite ist dann sozusagen, ist es ein Erlebnis? Ist es irgendwie spannend, überraschend, interessant, inspirierend, ja, dass ich was Neues lerne beispielsweise? Oder dass ich auch irgendwie aufgefordert werde, selbst was zu tun, also selbst zu backen beispielsweise oder mit anderen zu backen. Und das dritte ist dann tatsächlich die Frage, wie gut passt es zu den Markenassets, also zu dem Logo, Name etc. und eben auch zu den Markenwerten werden die dort wieder gespiegelt. Das war die zweite Stufe, sozusagen die Nutzungsphase. Und dann die dritte Stufe ist sozusagen das Overall und die Weiterempfehlung in Geschenkabsicht, also ob ich den sozusagen weiterempfehlen würde. Ja, und das haben wir uns eben angeschaut. Es ging nicht um ein Ranking, wir haben uns 14 Kalender angeschaut, sondern es ging eher darum, Erfolgsfaktoren abzuleiten. Also sozusagen, was ist sozusagen, also in welcher Dimension ist eigentlich welcher Kalender besonders gut? Ja, und da kommt aber raus, dass Experience und Marke viel, viel stärker auf diese finale Weiterempfehlung lädt als Usability und auch als dieser, ich nenne es mal Shelf Power, also dieser am Anfang. Also das heißt, Experience ist mit Abstand das Wichtigste. Und da sind ganz viele Kalender nicht gut auf der Experience-Dimension. Ja? Das heißt, da ist dann häufig zu viel dasselbe drin. Es gibt keine echten Überraschungen. Es gibt nur das Produkt, aber dann in 3 verschiedenen Größen oder so. Aber es gibt nicht irgendwie was anderes, ja, irgendwie was auch was Spezielles, was es nur dort drin gibt. Es gibt keine weiterführenden Informationen, aber es gibt natürlich auch Kalender, die das sehr gut machen. Ja? So, und die Experience ist sozusagen das Nummer 1, also der stärkste Treiber. Die Nummer 2 ist die Marke. Und die anderen sind schon nicht mehr signifikant. Das ist dann eher so ein Hygienefaktor, wenn ich den Kalender nicht aufbekomme, bin ich halt unzufrieden. Aber es ist nicht sozusagen, dass es mich wirklich treibt.
Aber das heißt, was können wir jetzt daraus ableiten, wenn du gerade auch sagst, das Thema Experience und Marke ist wichtig. Also wie können wir dann darauf Einfluss nehmen oder was bedeutet das dann für die Marken in dem Sinne?
Genau, also es gibt ja jetzt erstmal die, sagen wir mal, das Mindset zu sagen, Adventskalender ist kein Verkaufsförderungstool, sondern man kann damit Marke stärken auch. Klar, man kann auch Verkaufsförderung in Performance, ja, ich habe 4.000 Kalender verkauft oder 4 Millionen Kalender verkauft. Aber ich finde natürlich, aus einer Markenperspektive sollte man da viel mehr machen. Und das bedeutet natürlich, dass man zum Beispiel die Experience tatsächlich auch die plant. Also dass man sich sagt, okay, gibt es eine Story? Wie werden die angeordnet, dass es im Prinzip aufeinander aufbaut? Gibt es etwas Überraschendes, dass ich Produkte anbiete oder Informationen anbiete, die es nur in dem Kalender gibt? Gibt es irgendwie Sorten, beispielsweise bei meinen Produkten, die es sonst nicht gibt? Gibt es Sorten, die auch wirklich zu der Weihnachtsstimmung passen und nicht irgendwie, ja, ich habe jetzt den Sommertee auch da drin. Das würde ich sagen, naja, das ist dann irgendwie nicht so der Renner. Das ist einfach nur, was übrig geblieben ist, wird in den Kalender gepackt. Ja, sondern, dass man das eben plant. Oder wie kriege ich es hin, dass die Leute sich damit interaktiv auch beschäftigen, dass sie zum Beispiel was ausprobieren können, dass sie was damit machen können. Dass sie vielleicht noch ein Spiel haben, was sie irgendwie zu Hause spielen können, dass man die Höhepunkte wie 6. und 24. auch wirklich plant und nicht sagt, ja, gibt's einfach doppelt so viel Schokolade. Das ist nicht so richtig spannend. Ja, dass man da viel, viel stärker arbeitet. Und das Zweite ist, dass man natürlich die Marke widerspiegelt. Also wenn ich eine Nachhaltigkeitsmarke bin, dann sollte ich den Kalender auch so gestalten, dass das Thema gespielt wird, aber auch, dass die Materialien entsprechend sind, wenn ich nicht plötzlich ein Plastik-Inlay habe. Ja, dann muss ich das halt anders bauen, den Kalender. So, also das, sonst widerspreche ich sozusagen dem, was ich eigentlich als Werte verspreche. Und das hat viel damit zu tun, dass man eben nicht diesen Standardansatz nimmt und sagt, einfach ein Kalender, 24 Türchen und dann machen wir es rein, sondern man kann da viel mehr machen. Und nur ein Beispiel aus dem Usability, es gibt eine Berliner Marke, die heißt Savade, die haben zum Beispiel eine Blindenschrift auf ihre Türchen gemacht. Ja? Das ist so ein inklusiver Gedanke. Und auch die hinten drauf. Das ist einfach nicht wahnsinnig aufwendig, aber man muss drüber nachdenken und dann das eben umsetzen. Und dann hat man eben auf der Usability-Ebene zum Beispiel einen höheren Wert. Ja, also wenn man das einfach standardmäßig macht.
Ja, finde ich super, weil ich sehe mich da auch sofort in der Praxis eben drin, weil diese Diskussion hast du tatsächlich in diesen zwei Dimensionen, dass man wahrscheinlich das eine aus dem Vertrieb, sage ich mal, aus der Performance heraus gesteuert. Ja, natürlich machen wir ein saisonales Produkt, können da nochmal ein paar Euros mit verdienen und mitnehmen. Und dann kommt natürlich, Vertrieb trifft auch Produktion, die noch ein paar Überkapazitäten haben oder ein paar Sachen im Lager rumliegen haben. Und wenn du beides miteinander verbindest, hast du eine pragmatische Lösung, um damit in gewisser Weise umzugehen. Aber das aus dem Vertrieb rein in die Marken sozusagen Einheit zu bringen und dann das als positiven Touchpoint zu nutzen, der ja auch abverkauft, der auch Umsatz kreiert, der alles das tut, aber halt im Optimalfall als loyalitätsboostender Kontaktpunkt vielleicht und markenstärkender Kontaktpunkt wahrgenommen werden kann, das ist natürlich eine super Idee. Und da, wie gesagt, wenn ich jetzt an meine Kunden denke, habe ich sofort Ideen, wie du genau sagst, was macht man denn eigentlich so zum 24. oder zum 6. oder was auch immer? Wie geht man damit um? Egal, ob es jetzt Nachhaltigkeitsgesichtspunkte sind oder ob es eben Markenwerte sind, die man da überträgt oder eben beides, ja. Super spannender Punkt. Vielen Dank erstmal dafür. Und dann kommen wir zum zweiten Thema, Carsten, Markenanreicherung. Da habe ich dann, wie ich finde, auch mit Fug und Recht erstmal gefragt, was ist das eigentlich? Das heißt, Markenanreicherung, wer oder was das ist, musst du jetzt auch nochmal kurz erklären.
Genau, das ist ein Begriff, der, also im Englischen spricht man einfach von Brand Leveraging. Ich habe das dann mal irgendwann übersetzt auf Markenanreicherung und die Grundidee ist eigentlich, dass ich meine Marke bewusst nach außen, also gegenüber Stakeholdern, externen Stakeholdern, Konsumenten, wem auch immer, kombiniere mit anderen Assoziationsfeldern, die es schon gibt als Marke. Ja? Also die einfach auch ein eigenes Image haben, eine eigene, sozusagen die Konsumenten haben darüber was gespeichert im Kopf und ich verbinde bewusst meine eigene Marke mit dieser Marke. Und dieses Feld ist eigentlich sehr groß. Es geht im Prinzip für Sponsoring, ist so ein klassisches Beispiel, wo ich mich mit Sportarten oder mit Sportvereinen oder mit Kulturinstitutionen verbinde, um eben auch bestimmte Assoziationsmerkmale zu kombinieren. Es kann ein Co-Branding sein, es kann ein Influencer sein, es kann ein Testimonial sein, es kann Made in Germany sein oder diese ganzen Made-in-Effekte sein oder Regionen, die ich damit kombiniere. Und ich habe das deshalb auch mal zusammengefasst, weil es eigentlich immer dasselbe ist. Es gibt im Prinzip immer nur zwei Möglichkeiten, was ich damit machen möchte. Entweder ich möchte sozusagen Bekanntheit aufbauen bei bestimmten Zielgruppen. Ich suche mir also einen Partner, den ich dann nach vorne stelle, der eben in dieser Community sehr bekannt ist und damit kriege ich eine Sichtbarkeit, zum Beispiel beim Sponsoring. Und oder ich möchte bestimmte Image-Merkmale entweder bei mir stärken oder neu dazu addieren. Ja, also ich möchte einen Image-Transfer erreichen, entweder auf Merkmale, die es vielleicht schon gibt, aber nicht so stark sind, oder neue. Das sind eigentlich immer die zwei selben. Und in der Vergangenheit wurde immer so, ja, wir machen Sponsoring und dann überlegen wir uns eigentlich, was wir im Sponsoring machen. Ich finde es aber viel sinnvoller zu sagen, wir machen Markenanreicherung und überlegen, ob Sponsoring oder Co-Branding das sinnvollere ist. Ja, also das heißt, weil das ja eigentlich aus Markengesichtspunkten dieselben Effekte eigentlich hat. Also entweder Bekanntheit aufbauen bei Zielgruppen, also Relevanz bei Zielgruppen oder Image-Merkmale stärken. So, und das ist sozusagen die allgemeine Definition von Markenanreicherung, also bewusste Verbindung meiner Marke mit bestehenden anderen Marken. Das Marke muss aber jetzt nicht eine Konsumermarke sein, das kann eben auch eine Region sein, das kann auch eine Personenmarke sein, das kann ein Event sein, was auch immer.
Sehr gut. Was sagt die Wissenschaft dazu, wenn wir das Thema erstmal verstanden haben?
Ja, da gibt es natürlich unendlich viele Studien und ich habe jetzt mal zwei ausgewählt, die jetzt relativ neu sind, also 24, 25 erschienen sind. Die einen haben sich mal damit beschäftigt, ob man die eigene Marke mit Universitätskooperationen kombiniert. Und die zweite, die Frage, ob man dieses Merkmal Familienunternehmen, wenn man eins ist, stärker spielt, weil es natürlich ein eigenes Assoziationsfeld ist, wo die Konsumenten, die Abnehmer ein eigenes Assoziationsfeld haben. Und vielleicht erstmal zu dem Universitätsbeispiel. Das erste ist, es gibt relativ viele Kooperationen mit Universitäten, ja, im Forschungsbereich, Entwicklungsbereich von Produktion oder neuen Produkten. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige, die nach außen kommuniziert werden. Ja, das ist, da sind andere Kooperationen mit anderen Marken oder mit Verbänden oder Ähnliches relativ hoch, mit Universitäten relativ selten. Und in der Studie wurde dann eben untersucht, ob es einen positiven Effekt hat, wenn man es eben macht. Und die Ergebnisse sind relativ klar und auch nicht so überraschend, dieser positive Universitätseffekt, also auf die haben das unterschiedlich gemessen, ob es eine Klicksrate war oder eine Einstellungsgröße oder Ähnliches. Also die haben verschiedene gemessen oder Zahlungsbereitschaften. War im Prinzip dadurch immer dasselbe. Es wird im Prinzip als positiv gesehen, weil die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und Fortschrittlichkeit nach oben geht. Und das ist natürlich klar, dass das insbesondere dann eine Rolle spielt, wenn es tatsächlich um Hightech-Produkte geht. Also wenn es jetzt nicht um Schokoladenriegel geht, ja, wo es irgendwie eher ein bisschen Low-Tech ist, sondern wirklich Hightech-Produkte, ob es im Sportbereich beispielsweise ist oder ob es im Mobilitätsbereich ist, dass ich neue Fahrzeuge entwickle, was auch immer. Das spielt eine große Rolle. Dann hilft dieser Universitätseffekt auch viel stärker jungen Firmen und Marken, die also noch nicht diese Glaubwürdigkeit haben, wo man sagt, ja, das, die F&E ist schon so wahnsinnig groß ausgebaut, sondern da hilft eben dieses Label. Und dann natürlich auch eher bei Zielgruppen, die wirklich auch Wissenschaftsgläubigkeit oder Wissenschaftsorientierung haben. Wenn es natürlich Leute sind, die sagen, ja, Wissenschaft ist schlecht oder so, die es ablehnen, da gibt es ja mittlerweile auch durchaus gesellschaftliche Gruppen, da spielt es natürlich keine Rolle. Und das Interessante ist, dass es keine Rolle spielte, was für eine Universität es ist. Also die Hochschule, Universität hat an sich ein bestimmtes Image. Ja, da wird irgendwie Forschung gemacht, die eher mal nicht so kommerziell ist, die eher so ein bisschen Grundlagen ist. Und egal, ob es eine bekannte oder unbekannte ist, dieser Effekt tritt auf. Ja, das war so ein bisschen dieser Universitätsbereich. Und wie gesagt, interessanterweise, das haben die in der ersten Studie gemacht, ist, dass das ganz, ganz selten nur eigentlich nach außen kommuniziert wird. Also dass es kaum Beispiele gibt. Sie haben wirklich lange, lange gesucht, haben dann auch mit einer Firma zusammengearbeitet, die als Beispiel genommen. Aber das war so mehr oder weniger das Einzige, was sie gefunden haben, ne, wo es ein Endprodukt war für Konsumenten, wo tatsächlich sowas zu sehen war.
Und das kam jetzt aus der einen Studie raus, oder waren das, also?
Genau, das war die eine Studie, das war diese Universitätsstudie, das war ein Paper, ja, die im Prinzip gesagt haben, weil es gibt ganz viel Forschung, die sich damit beschäftigt, wie diese Kooperation zwischen Universitäten und Hochschulen im Forschungs- und Universitäten und Unternehmen im Forschungskontext am besten gemanagt wird. Ja, da geht es um, wer hat eigentlich die Patente und wie können die zusammenarbeiten, was gibt es da vielleicht für Gesellschaftsformen. Da gibt es unendlich viel Forschung dazu, aber es gibt relativ wenig dazu, gibt es auch einen Effekt, wenn man es nach außen kommuniziert. Ja, und das ist die, meiner Sicht, die erste, die mir den Weg gelaufen ist, ist tatsächlich sozusagen aus der Markensicht gesagt hat, okay, wenn wir unsere Marke, dieses Markenprodukt, da sagen, dieses Produkt ist developed oder designed oder entwickelt worden zusammen mit Universität XY.
Aber ich möchte mal kurz da reingehen, ja, bevor du in die zweite einsteigst, bemerkenswerte daran ist tatsächlich, weil ich jetzt auch so ein bisschen erstmal geungt habe, ja, okay, hat das jetzt einen riesen neuen Mehrwert in dem Sinne, ist das nicht irgendwo erwartbar? Also einerseits, klar, ist es schon mal interessant, so, ist jetzt relativ egal, mit welcher Uni oder Hochschule du dich da verbindest, es hat auf jeden Fall einen Effekt. Aber das Interessante finde ich jetzt wieder, wenn wir über Brückenbau sprechen, wir haben hier ein Thema, das, wie du sagst, noch nicht erforscht ist. Es ist ein sehr nischiges Thema, muss man mal feststellen. Ne? Also die Frage stellt sich nicht jeder jeden Tag wahrscheinlich, aber es kommt halt irgendwann mal. Und genau dafür muss ja die Wissenschaft auch noch mal antworten, oder was heißt muss, aber genau in dem Bereich kann natürlich die Wissenschaft auch mal eine Antwort liefern, statt dass ich, weil ich kenne ja solche Diskussionen, wie gesagt, aus der Praxis, da hast du Modelle oder diskutierst dir da lange auch einen Wolf etc., hast natürlich irgendwelche Annäherungen, also auch vielleicht anderen ähnlich gelagerten Punkte, aber wenn es auch auf solche Nischenthemen aktuelle Erkenntnisse gibt und Forschung gibt, dann ist es ja gerade das Interessante, dass da, wie gesagt, Antworten generiert werden. Von daher würde ich da gerade mal das Thema Brückenbau tatsächlich sehr hochhalten, weil ich das sehr schön finde.
Ja, also ich meine, die Wissenschaft, und das ist ja auch ein Problem dieses Brückenbaus, beschäftigt sich natürlich erstmal mit Nischenthemen, weil sie natürlich Journals als Outlet hat, und Journals haben 20 Seiten. Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel diesem Thema wie Markenanreicherung jetzt global, also ich vergleiche jetzt alle Markenanreicherungsoptionen, ist auf 20 Seiten gar nicht möglich, da muss ich ein Buch drüber schreiben. So, und das ist dann aber wieder aus Wissenschaftssicht nicht das, was eigentlich die Währung ist. Deshalb sind die natürlich ganz stark an sehr speziellen und konkreten, ob man es jetzt Nische nennt, weiß ich nicht, aber zumindest an sehr konkreten, kleineren oder abgegrenzten Problemen interessiert, weil die kann man nur untersuchen, und was ja dann in der Forschung gemacht wird, die untersuchen das ja dann mit 4, 5, 6 Studien, und das geht halt dann nicht, wenn ich das irgendwie für 20 Themen machen möchte.
Ja, Sehr gut, dann lass uns noch ganz kurz die zweite mal betrachten, bevor wir zum Thema KI kommen. Das möchte ich
genau, das zweite, ähnliches Design fast. Da geht es letztlich darum, wenn ich sozusagen als Unternehmen XY mein Label draufschreibe, wir sind ein Familienunternehmen, ja, oder wir sind Family Business oder was auch immer, da gibt es ja welche. Das ist letztlich auch nichts anderes als eine Marktanreicherung, weil da geht es letztlich darum, was erzeugt das eigentlich in den Köpfen von Konsumenten. Und die haben gesagt, es gibt eigentlich so vier, das haben die analysiert, haben gesagt, es gibt so vier Assoziationsfelder, die automatisch mit dem Label Familienunternehmen aufpoppen. Das eine ist eher so eine kulturelle Verwurzelung, also man kann es auch als Heritage bezeichnen, ganz häufig. Dann häufig so eine nationale Herkunft, das kommt von uns hier sozusagen. Dann so eine lokale Produktion, was eher so auch in den Bereich Nachhaltigkeit dann geht. Und das vierte ist, das vierte Assoziationsfeld, was automatisch wachgerufen wird, ja, so eine begrenzte internationale Reichweite. Also das heißt, was die Konsumenten verbinden, sind drei positive, ja, also Verwurzelung, nationale Herkunft von hier, ja, und dann auch die lokale Produktion, was eher so diesen Nachhaltigkeitsaspekt reingeht. Und die begrenzte internationale Reichweite ist natürlich eher so ein bisschen negativ, ist halt irgendwie ein bisschen lokal, bisschen klein und so weiter. So. Und die Studien zeigen aber, die haben mehrere durchgeführt, die Studien zeigen, dass diese vier wachgerufen werden, aber diese drei eindeutig die vierte überlagern. Also das heißt, der positive Effekt ist eigentlich immer zu finden. Ne? Das heißt also, ja, man sieht, es hat eine negative internationale Reichweite, wird negativ assoziiert, also es wird sozusagen assoziiert mit Familienunternehmen, hat aber dann insgesamt keinen negativen Effekt auf Einstellung, Kaufabsicht und so weiter. Ja, sondern das ist tatsächlich, die drei anderen überlagern das. So, und dann haben sie noch ein bisschen untersucht, nicht ein bisschen, haben sie untersucht, welcher sozusagen der Haupttreiber ist. Und da kommt diese kulturelle Verwurzelung, ist sozusagen das wichtigste positive Merkmal von diesen Vieren, ja, oder von den vier Merkmalen. Bisschen noch die lokale Produktion, das ist aber dann eher abhängig von der Branche, also ob das eine Rolle spielt, ja, ob man sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie in der Biobranche oder ähnliches unterwegs, aber die kulturelle Verwurzelung ist mit Abstand der größte Treiber, der automatisch sozusagen aus Familienunternehmen resultiert. So, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen als Unternehmen unterwegs bin, insbesondere eine Corporate Brand habe, dann und das Thema für mich wichtig ist, diese kulturelle Verwurzelung, also dieser Heritage-Gedanke, dann kann es sinnvoll sein, einfach das Label Familienunternehmen zu spielen. Also das heißt ja nicht, muss ja nicht nur draufschreiben, das kann man ja auch noch auf der Webseite, keine Ahnung, indem man die Generationen zeigt, da gibt es ja verschiedene Spielarten, wie man es umsetzen kann. Aber dass ich eben immer wieder kommuniziere, ich bin ein Familienunternehmen. Ja? So, für andere kann das auch vielleicht nicht so relevant sein, aber für die spielt das, ohne dass ich es sozusagen neu aufbauen muss. Das ist die Idee von der Markenanreichung. Das ist assoziiert, das ist in den Köpfen der Konsumenten schon vorhanden.
Also das will ich mal direkt so stehen lassen, weil da ist natürlich für Familienunternehmen und auch für die sehr praxisnahe Frage, wie gehen wir mit unserer Heritage um, wie oft reden wir über unser Familienunternehmen, halten wir das lieber ein bisschen zurück, haben wir da vielleicht auch gewisse Gründe, eben zum Beispiel Wachstum oder auch so Ausbreitung, Nationalität, sind so auch die Argumente, die ich ganz offen in der Diskussion höre. Da hat man dann tatsächlich auch ein Argument oder eine klare Antwort wieder von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und dann auch mit der Verbindung, wie du gesagt hast, glaube ich, das ist einer der Kernerkenntnisse dann auch, dieses Überlagern der drei Faktoren gegenüber dem einen. Würde ich wieder gerne so stehen lassen und halten wir mal so fest. Dann kommen wir mal zum letzten Thema. Und da sind wir beim Thema KI angekommen. Wie sollte es anders sein? Und da, also ich hatte in einer der letzten Folgen mal gesagt, dass selbst ich ein bisschen ratlos war bei einer McDonald's-Werbung, die in den Niederlanden, die zurückgezogen wurde am Ende, unter anderem, weil sich viele sehr stark darüber aufgeregt hatten, über den Spot etc. Ich bin ja großer Verfechter davon, dass man diese KI-Spots auch kritisch sehen sollte, mal so grundsätzlich, weil ich finde, dass dort in den falschen Momenten experimentiert wird. Also es wird in dem Moment, das ist so das, was ich für die Praxis immer mitnehme und jetzt gerade auch meinen Kunden gegenüber empfehle, dass ich sage, macht mit KI das, was ihr mit normalen Hausmitteln nicht machen könnt und versucht eben dadurch etwas darzustellen, was eben natürlich eurer Marke zuträglich wird. Und was ich jetzt gerade erlebe, ist eben, dass man ganz oft entweder nur, weil also die KI jetzt da ist, man irgendwas so links oder rechts herumdreht, dass es irgendwie, ich sage mal, markenstrategisch, markentechnisch keinen Sinn macht. Und das Zweite ist, dass einfach Spots, die man früher ganz normal mit Hausmitteln gemacht hat und mit der guten alten Agenturarbeit sozusagen gemacht hat, dass man da das jetzt alles mit KI produzieren lässt und das einfach in dem Fall überhaupt gar keinen Sinn macht, weil diese Bilder hätte man auch auf eine andere Art und Weise machen können, plus das in Momenten gemacht wird, wo ich sage, bei Jubiläen, Weihnachtsspots von Coca-Cola als Beispiel. Also das sind wichtige Touchpoints im Jahr oder in den Jahren der Marken. Ich weiß nicht genau, ob es da immer so gut ist, dann da auf KI zu setzen und dann stattdessen diesen Backlash zu bekommen. Aber das ist mal mein Praxisblick, den ich auch oftmals im Podcast raushaue. Und jetzt mal das, was du so raushauen kannst aus der Wissenschaft.
Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja im Prinzip aus meiner Sicht für KI ganz viele Einsatzfelder im Bereich Markenführung. Ja. Das eine ist, und das halte ich für viel, viel stärker und viel, viel wichtiger, ist eigentlich die Frage, KI einzusetzen in Kooperation mit menschlicher Intelligenz, auch mit Modellen, zur Planung und zur Verbesserung von Entscheidungen. Ja? So, das zweite ist tatsächlich, Assets zu produzieren, also von mir aus ein Werbespot oder ein Social-Media-Post, da bin ich mittlerweile gar nicht mehr so ein Verfechter dazu. Wenn, dann muss man es auf jeden Fall, sollte man es transparent machen. Und da erwarte ich auch, dass es in wenigen Wochen und Monaten keine Rolle mehr spielt. Das war jetzt wieder so ein Beispiel, wo es mal so eine Diskussion gab, aber wir haben mittlerweile das Level erreicht, dass ungefähr 50% des Internet-Contents KI generiert ist. So, und keinen interessiert es mehr bei Texten. Ja, das ist ja hauptsächlich Text. So, und das wird auch für Bilder so sein. Also das heißt, wir werden das nicht mehr differenzieren können. Wir werden auch das nicht mehr als wahnsinnig problematisch sehen. Aus einer Markensicht würde ich es immer offenlegen und transparent sein. Und das Dritte, und das sozusagen, um das hier geht, ist tatsächlich eher so diesen Einsatz von KI an der Kundenschnittstelle, wenn er interagiert. Also ein Chatbot, ein Empfehlungssystem, der virtuelle Influencer, also da, wo eher auch Interaktion stattfindet. Ja, so, darum geht es in dem Paper, was ich ausgewählt habe. Und da ging es darum, das ist ja nicht mehr kontrollierbar. Also beim anderen, beim Asset kann ich als Manager am Schluss noch sagen, schalte ich oder schalte ich nicht. Hier passiert ja einfach eine Interaktion, die hoffentlich funktioniert. Sie funktioniert aber nicht immer. Und deshalb haben die dann untersucht, welche Rolle eigentlich solche KI-Fehler haben. Und sie haben eigentlich dann sehr schön unterschieden zwischen zwei Arten von Fehlern. Das eine sind technische Fehler, dass also keine Antwort kommt oder keine zufriedenstellende Antwort kommt. Aus unterschiedlichen Gründen, dass der Chatbot irgendwie gesperrt wurde und er zu dem Thema keine Antwort gibt, dass er mich nicht versteht, wenn ich zum Beispiel auch in der Sprache spreche, dass er meine Frage nicht versteht und irgendwas anderes antwortet. Also ein technisches Problem. Und das zweite sind soziale Fehler. Das ist nämlich dann, wenn er gegen Normen verspricht, also verletzt. Wenn er sagt, okay, ich erzähle jetzt einen Witz und der Witz ist halt dann nicht mehr, passt nicht mehr zu den Normen, die vielleicht diese Zielgruppe eigentlich hat. Ja? So, und das waren sozusagen die zwei Arten, die man natürlich dann auch in der Intensität nochmal unterscheiden kann. Also technischer Fehler kann Low-Level sein oder High-Level sein. Und genauso kann eine soziale Norm sein, wo ich sage, okay, muss ich mal darüber nachdenken, ob ich jetzt darüber lache oder nicht. Oder es kann auch sein, wo ich sage, eindeutig, das ist jetzt wirklich Verletzung von Normen, die akzeptiert werden in der Gesellschaft. Ne? So, das Interessante ist, dass der Konsument, es ging dann um Vertrauen, ja, es ging letztlich nicht um die Frage, ob er es nutzt, sondern tatsächlich Vertrauensgrößen und Einstellungsgrößen, dass die technischen Fehler nicht verziehen werden. All die technischen Fehler, da erwartet man, das muss die KI hinbekommen. Da kann es nicht sein, oh, ich habe Sie nicht verstanden, erzählen Sie mir nochmal oder ich kann das nicht beantworten. Also das erwartet man, dass es technisch funktioniert. Die sozialen Fehler, also wo Normen verletzt werden, werden verziehen. Ja, also außer wenn Sie eine sehr hohe Intensität haben, wenn Sie wirklich sozusagen, ja, was weiß ich, ins Rassistische gehen oder so, dann ist was anderes. Aber wenn es jetzt mal so eine, die haben dann so Beispiele, einen Blondinenwitz genommen, ne, den man heute vermutlich auch nicht mehr so erzählen würde. Der wird aber verziehen, weil man sagt, ja, der kann ja nicht wissen, wie die soziale Norm ist und so weiter. Das spielt also auf Einstellung, Vertrauen keine Rolle. Und das finde ich ganz interessant, dass man überhaupt mal sagt, okay, es gibt irgendwie zwei Fehlerarten. Ja, und dann ist natürlich die Gefahr, wenn die sozialen Fehler nicht bestraft werden vom Konsumenten, ja, durch zum Beispiel Nichtnutzung, dann verstärken die sich ja. Ja, weil er dann sozusagen die KI sagt, oh, okay, der nutzt mich weiter. Ja, so, und dadurch lernt er diese Maschine und sagt, okay, beim nächsten Mal kann ich nochmal so einen Witz erzählen. So, die technischen Fehler, da kriegt man Feedback, nee, das geht so nicht. Also von mir aus, Leute nutzen es dann nicht mehr oder schreiben einen Kommentar dazu. Daraus kann eigentlich die Maschine dann lernen, okay, das muss ich jetzt wirklich lösen. Ja? So, das heißt, das fand ich ganz interessant, dass es im Prinzip tatsächlich Unterschiede gibt zwischen technischen und sozialen KI-Fehlern, also erstmal diese Typologisierung und dann eben die sozialen KI-Fehler eigentlich. Weil man sagt, es ist ja nur eine Maschine, die kann ja nicht wissen, wie wir sozusagen sind. Also dass dieses, ich sage, die hat ein Bewusstsein und die muss irgendwie die Gesellschaft kennen, das wird wirklich von den Konsumenten nicht erwartet. Ja, und deshalb wird das eher verziehen.
Genau, das wäre jetzt zum Abschluss nochmal interessant, so, wie interpretierst du das? Das eine ist so, oder wie kann man das vielleicht auch verbinden, vielleicht auch mit anderen Erkenntnissen von vorher? oder auch aus grundsätzlichen Touchpoint-Gesichtspunkten sozusagen, weil so kann ich es mir menschlich nur herleiten, dass ich eben genau sage, naja, die KI ist ja in Entwicklung und ja, beim Sozialen hat es mal was ausprobiert etc. ist ja gar kein Thema. Aber beim Technischen ist es so, dass du erwartest, wenn dann eine Technologie mit dir sozusagen interagiert, die muss doch so super sein. Das erwarten wir doch alle, gerade weil wir doch alle von KI schon gesehen haben, was da möglich ist sozusagen.
Ja, und ist auch das Narrativ, was erzählt wird. Ja, dann auch im Prinzip erzählt, KI kann alles. Ja? Also das ist diese technische Kompetenz. Und die soziale, auch da wird ja immer wieder Beispiele gebracht, wo es eben nicht funktioniert hat, wo es Verletzungen gab, wo es Halluzinationen gab, wo es ein Bias gibt. Also auch dieses Narrativ kennen wir. Und wir sagen einfach, okay, das ist eine Technik oder Technik muss technisch funktionieren. Soziale Verletzungen sind ja eher eine menschliche Komponente, weil es geht ja um ethische und Normen in der Gesellschaft. Das musste KI eigentlich nicht kennen, außer wenn wir glauben, es ist halt ein Mensch oder hat menschliche Eigenschaften. So, und das glauben wir anscheinend nicht und deshalb verzeihen wir das.
Mir fällt es schwer, von dem Punkt, der super spannend ist, jetzt irgendeine Überleitung zu schaffen, aber vielleicht Silvester ist auf jeden Fall, Neujahr ist auf jeden Fall was Hochmenschliches, dass wir da feiern, wie das Jahr übergeht. Und in dem Sinne erstmal vielen Dank, Carsten, dass du uns in diesem Jahr auch wieder begleitet hast. Wir freuen uns auf weitere Ausgaben und das weitere Brückenbauen im Jahr 2026. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich euch auch alles Gute, einen guten Rutsch oder wenn ihr schon drüben seid, natürlich einen weiterhin wunderbaren Start in 2026. Danke nochmal, Carsten.
Ja, nichts zu danken und auch allen Hörern, Zuhörern alles Gute für 2026. Es wird ein spannendes Jahr.
Sehr schön, das passt da wunderbar. Macht's gut, bis dann. Ciao.